Gegenüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Daniel Schwartenbach, Sales Performance Coach. Und gleich zum Anfang, eigentlich sollte ich zuerst mal unsere Zuhörer begrüßen. Herzlich willkommen, lieben Zuschauer. Und gleich sollte ich dich und mich selber gratulieren, Daniel, mit unserem 10-jährigen Jubiläum, dass wir uns kennen. Die Zeit, die geht sehr schnell. Aber es ist wirklich sehr erfreulich und eine Ehre, dass du heute bei uns als Gast dabei bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
So, im heutigen Sendung geht es darum, personalisierte Angebote zu erstellen. Und wenn wir so zurückdenken an die ganzen Customer Journey, waren wir zuerst bei das Identifizieren von einer möglichen Sales Opportunity, dann das Qualifizieren. Dann haben wir letztes Mal mit Andreas Kambach gesprochen über wie baut man ein Konsensus auf im Buying Center, um jetzt zu dem Punkt zu kommen, wie erstellt man ein personalisiertes Angebot. Und ich habe vorher schon kurz erwähnt, dass wir uns 10 Jahre kennen, Daniel. Das war damals bei der Swisscom, wo wir im Großkundenbereich einige Sales Trainings durchgeführt haben. Und auch das Thema personalisierte Angebotserstellung, das war da schon eine Herausforderung, manchmal. Kannst du das auch noch erinnern, die Bemerkungen, die wir da ab und zu bekommen haben?
Sehr, sehr gut mag ich mich noch erinnern daran, ja.
So, und deswegen auch so mit diesen Erinnerungen, bin ich eigentlich sehr gespannt, welche Erfahrungen du so heute mit uns teilen werdest. Aber vielleicht mal anfangen mit einer Einstiegsfrage. Wieso braucht es eigentlich ein personalisiertes Angebot? Wieso kann man nicht einen Standardtext nehmen, um den Kunden zu überzeugen, weil das Produkt ist doch eh immer das Gleiche?
Patrick, du sprichst mir aus dem Herzen, muss ich dir sagen. Ich wurde gebeten, eine Stunde lang das irgendwo zu machen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich eine Stunde lang erzählen soll. Weil ein Angebot schreibt. Also Entschuldigung, das ist nicht ganz einfach. Wenn ich eine Anfrage erhalte, dann schaue ich mal in meiner Sammlung einfach mal nach, habe ich vielleicht schon ein ähnliches Angebot mal geschrieben. Und je länger ich im Job bin, desto mehr Angebote habe ich da. Und dann nehme ich das einfach raus, copy-paste. Wenn ich vielleicht noch Zeit habe und so weiter, wechsle ich vielleicht noch das Logo aus und getan ist's.
Also, die kürzeste Sendung aller Zeiten.
Also, genau, so einfach. Ja. Spaß beiseite. Also die Frage von dir, Patrick, ist absolut berechtigt. Weshalb? Weil, schauen wir an, viele Angebote werden so geschrieben, weil man zu wenig Zeit hat und irgendwo das Angebot sollte irgendwo raus. So. Wenn man aber die Zufriedenheit anschaut bei Kunden, wie die Angebote dort ankommen, dann besteht mehr als 50% Optimierungsbedarf bei den Kunden. Die sagen, hey, das ist nicht zugeschnitten auf mich, das ist eben so me too. Oder man unterscheidet sich beinahe nicht. Und ich denke, heute noch viel wichtiger, individualisierte Produkte, Lösungen, Dienstleistungen, die werden immer ähnlicher. Man kopiert. Und aus diesem Grund will man wieder viel intensiver auf den Menschen zugehen. Wir hatten es vorher schon kurz mal diskutiert. Trotz oder gerade wegen Digitalisierung kaufen Menschen wieder bei Menschen und Menschen verkaufen an Menschen. Das heißt, es soll individualisiert werden auf die Person oder Personen.
Also, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt gibt es aber ChatGPT. Und ja, dann kann ich doch auch so für all meine viele Angebote, die ich jemals erstellt habe, mal in ChatGPT reintun. Und dann sagen, okay, jetzt habe ich hier diese Kunde, erstel mich doch mal ein personalisiertes Angebot. Und das sind so ein paar Eigenschaften. Das könnte doch auch für funktionieren. So kann ich mir auch noch Zeit sparen.
Ja, wenn du ein Wort rausnimmst, dann funktioniert das sehr wahrscheinlich. Und das ist das individualisierte Angebot. Ein Angebot kann dir ChatGPT, egal welche Nummer, 4.0 oder irgendwo schreiben. Ja, also auch irgendwo sonst ein Konzept. Nur ist es zugeschnitten auf dich, Patrick, auf dich, Katharina, Pascal oder eben auch die anderen Leute, die jetzt dabei sind. Trifft das wirklich dort zu, wo ich sage, wow, der unterscheidet sich jetzt, derjenige, der mir das schreibt, von den anderen. Der hat auch begriffen, worum es geht. Was ich, nicht unbedingt, was ich will als Kunde, sondern was ich brauche. Das ist für mich eine zentrale Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Da, was braucht der Kunde? Nicht, was will er? Was braucht er? Und du hattest vorher auch die Vorphasen angetönt. Und ich denke, das Angebot schreiben ist quasi der Output oder Zusammenfassung der Gespräche, die ich hatte, Qualification-Phase und auch des Buying-Centers. Und wirklich zu verstehen, was braucht er, nicht was will er. Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, ich hänge die einfach mal so hier hinten hin.
Ja, daar spreekt ze jetzt een thema aan. Wat braucht er in vergelijking zu wat wil er? Mm-hmm. Wie kan man der Kunde wirklich zelf klaarmaken dat er een Unterschied dazwischen gibt? Weil oft sind die Leute so van etwas überzeugt: ah ja, nein, dat is wat we wirklich brauchen, aber eigentlich is dat nur etwas, wat sie wollen. Und nicht das, was sie brauchen.
Das geht natürlich vor allem dann zurück auch in die Qualifikationsphase. Und ich werde sicher immer wieder auf das zu sprechen kommen. Weil Angebotslegung und auch später dann die Verhandlungstechnik basiert alles auf den Informationen, die ich vorne erhalten habe. Und dort geht es darum, nicht möglichst schnell ein Angebot zu schreiben, sondern wirklich zu eruieren. Ich sage, ja, vielleicht wie ein Pitbull oder Wadenbeißer etwas dran zu sein und wirklich den Kunden zu hinterfragen, was will er dann verändern? Was möchte er dadurch erreichen? Also Fragen statt Sagen. Und wir im Vertrieb, also ich habe noch keinen Vertriebler gesehen, der irgendwo 10 Münder hatte. Also ich sage immer, wir im Vertrieb, wir haben auch 2 Ohren und einen Mund. Das heißt, 67% irgendwo zuhören, eruieren und nur 33% sprechen. Und ich denke, das ist das Wichtige, das Essentielle, dass ich das vorher eben sauber abgeklärt habe. Und dann, wenn ich diese Argumente habe, dann kann ich das ins Angebot reinbringen und sagen, wir haben verstanden, das und das ist Ausgangssituation, dort möchten Sie hin. Und so weiter. Und wenn er sagt, ja, wie kommen wir dorthin? Genau, das ist ja dann das Lösungskonzept.
Mhm. Pascal, ich habe dich schmunzeln sehen.
Ich bin ja der am wenigsten Vertrieb ist in dieser Runde. Und in meiner subtilen Außenwahrnehmung ist es noch nicht bei allen Vertrieblern angekommen, dass es 66% zuhören und 33% reden ist.
Pascal, wir sind doch alles Vertriebe. Also wir auch im privaten Bereich. Oder? Bevor du irgendwo ein Angebot machst, und du bist der Richtige, bin in der Partnerwahl zum Beispiel, oder? Ist doch auch so zuerst mal erkunden, worauf reagiert oder spricht die andere Person.
Absolut, ich würde da auch absolut zustimmen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das überall schon so angekommen ist.
Ja, also wir sind ja manchmal ganz froh als Trainer, oder wenn das nicht überall also eine Hauptsache ist schon, und da komme ich vor allem auch auf die Ausschreibungen zu sprechen. Wie viele Leute sind stolz, wenn sie jeden Tag diese Request for Proposals erhalten? Und gleich antworten, oder? Stundenlang, oder? Investieren sie dort Nächte, Wochenenden, verschieben ihren Urlaub, ja, mit solchen Angeboten. Manchmal sind sie irgendwo, ich glaube, das wird gemessen nach Kilopreis, oder wie gut das Angebot ist oder Anzahl Seiten. Und wie viel Prozent Chance hat man, wenn man nicht vorher in den Vorphasen dabei war und vielleicht sogar am Ausschreibungstext mitgearbeitet hat? Wisst ihr, wie hoch das der Prozentsatz ist von solchen Angeboten, dass du gewinnst? Was denkt ihr?
Also ich würde wahrscheinlich, also in den Prozessen, die ich so kenne, würde ich jetzt mal unter 20% sagen.
Unter 5%. Und für das schlafe ich nicht mehr. Ja? Wochenenden sind weg, Urlaub verschoben, durch Partnerschaften gehen in die Brüche, wenn es geschieht, ja nicht nur einmal. Das für 5%. Geht ihr an ein Rennen, ja? Wenn ihr Olympiade ist gerade vorbei, dort geht man an solche Olympiaden, dort an ein Rennen, und so, ich habe unter 5% Chance. Nein, alle waren traurig, wenn sie nicht irgendwo Gold geholt haben. Auch Silber, Bronze war noch gut, aber bei uns im Vertrieb, da zählt nur Gold. Ich kriegte nie einen Schulterklopfen, wenn wir Zweite waren. Ich kriegte nie einen Spezialbonus. Nur Gold zählt. Und darum ist es so wichtig, dort vorne wirklich dabei zu sein. Und das kann auch noch im Angebotsprozess natürlich drin sein. Wenn ich etwas nicht weiß, den Kunden nochmals nachfragen.
Ich habe noch eine Frage. Wie ist deine Erfahrung? Also diese RFP-Prozesse sind ja sehr häufig der Versuch, einen sehr technischen oder mechanischen Prozess auf etwas zu stülpen, was, wie du ja sagst, sehr viel Frage-Antwort-Verstehen ist. Wie häufig hat das Unternehmen denn ein Interesse, aus diesem mechanischen Prozess rauszukommen und sich auch die Zeit zu nehmen, das besser zu verstehen, weil die ja auch selber von diesen Prozessen häufig genervt sind? Also wie ist da so dein Weg drumherum?
Also erstens mal, wenn ich eine Ausschreibung erhalte, an der ich nicht mitgearbeitet habe oder wir nicht mitgearbeitet haben, dann beantworte ich die nicht einfach umgehend. Weil ich bin etwas doof und verstehe immer irgendwo die Fragen nicht ganz. Also ich versuche dort in Kontakt zu treten mit den Personen, die das geschrieben haben. Ist natürlich schwierig, sagen wir, in öffentlichen Ausschreibungen und so weiter, EU-Recht und so weiter. Einmal darf man ja dann irgendwo Fragen stellen und dann kriegen alle die Fragen und gesammelten Antworten zurück. Dort ist es schwierig. Aber sagen wir im privaten Bereich oder Unternehmensbereich, dort habe ich wirklich immer Fragen, auch wenn es mir klar erscheint. Und ich möchte mit den Leuten sprechen. Ich möchte wissen, was steht zwischen den Zeilen in solchen RFPs. Weil das ist das Wichtige. Und das sind manchmal im Sport, das sind vielleicht Zehntel oder Hundertstel, um Silber nach Gold zu kommen. Und wenn diese Personen mir das nicht erlauben, dann frage ich auch die ketzerische Frage, gehe ich recht in der Annahme, dass sie einfach drei Angebote brauchen und sich schon entschieden haben. Denn meistens ist das das Fall. Corporate Governance sagt, drei Angebote brauchen wir. Ja. Aber der bisherige Lieferant, wenn sie einen haben, der macht zu über 80% sowieso das Rennen. Und Aber sie müssen das einfach noch machen. Also drum vorsichtig mit solchen
Aussagen. Ja, kann ich gut verstehen.
Also hartnäckig, ich sage wieder Wadenbeißer. Ne? Also bei uns geschieht ja das sehr oft, dass Human Resources auf uns zukommt. Die schätze ich sehr, weil die unterstützen mich dann auch bei Trainings und so weiter. Aber wenn ich dort frage, was sollte dann im Verkaufsprozess optimiert werden? Ja, machen Sie mir einfach mal ein Angebot, was ihr alles anbieten könnt. Ja, okay, das ist enorm viel. Und dann sage ich, aber was wollt ihr optimieren? Wann könnte ich mal mit dem CEO sprechen oder dem Vertriebsleiter? Und dann heißt es, ja, wir machen das alles in Human Resources. So, sage ich, okay, dann schreibe ich Ihnen einige Fragen auf, was ich wissen möchte. Die werden dann meistens auch beantwortet. Und die verstehe ich dann immer noch nicht, die Antworten. Am Schluss versuche ich doch, an diejenigen ranzukommen, die das Budget freigeben und tiefes Verständnis haben. Jetzt kannst du natürlich sagen, ist das so ein Schmunzel, ein Schlitz oder Daniel? Ja, aber das ist Verkaufstechnik. Das ist
Katharina, du hast auch einige Marketing- und Sales-Prozesse gestaltet und ich glaube auch das Thema RFP ist so ein oder zweimal bei dir aufgekommen. Was sind so deine Erfahrungen gewesen mit bei den Kunden, die du gehabt hast?
Ich habe irgendwann mal aufgehört, an so klassischen Ausschreibungen teilzunehmen. Einfach weil genau das, was Daniel gesagt hat, es war für mich pure Zeitverschwendung. Also ich bin da hochmotiviert gestartet und habe gedacht, oh, so tolle Ausschreibungen. Ne? Aber ich sag mal so, wer einmal einen Dienstleister in-house hat und zufrieden ist, der wechselt den nicht. So, da ist nämlich genau das, was Daniel sagt. Die brauchen dann einfach nur noch mal so 2-3 Gegenangebote, damit das irgendwie richtig ist und dafür lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Und die Schwierigkeit ist natürlich auch, um ein passendes Angebot zu geben zu können, brauche ich ein gutes Briefing. Und ich weiß schon, wie schwierig das ist, selbst wenn es nicht einfach nur über Ausschreibung läuft, wie schwierig das ist, ein gutes Briefing zu bekommen. Also den richtigen Ansprechpartner, die richtigen Fragen. Das ist ja, das dauert tatsächlich seine Zeit, bis ich dann irgendwann dahin komme, wo ich sage, okay, jetzt habe ich alles zusammen, um wirklich ein gutes Angebot machen zu können. Oder für mich gutes Angebot. Ne? Das kommt ein bisschen drauf an. Also gerade wenn bei größeren Unternehmen hast du ja auch noch zusätzliche Herausforderungen, dass da mehrere eine Meinung haben, was sie gerne haben wollen würden. So. Das ist nicht ganz trivial, finde ich, tatsächlich.
Also, ich denke auch, diesen Mut auch mal zu haben, sympathisch Nein zu sagen. Nein ist nicht ein Wort. Nein besteht aus einem oder mehreren ganzen Sätzen zu erläutern. Also ich mag mich gerade erinnern, ich glaube, vor einigen Monaten haben wir eine Anfrage von einer großen Versicherung erhalten, ob wir dort ein Angebot schreiben könnten. Und dann kam das irgendwo über das Portal irgendwo rein. Und das kam über den Einkauf. Dann habe ich gesagt, wir machen da gerne mit. Ja, unter einer Voraussetzung, nachdem wir die ersten Fragen und so weiter, Geheimhaltungserklärung und so weiter unterschrieben haben, dass wir mit der Projektgruppe zusammenkommen können, uns unterhalten. Das hat er uns versprochen. Jawohl. Und dann gingen wir über die nächsten Schritte, Fragen gestellt, die Antworten kamen dort. Und dann sagte ich, oder sagten wir wären ein Team gewesen, dort das zu machen, sagte ich, und wann dürfen wir jetzt irgendwo noch mit der Projektgruppe starten, sprechen? Er sagt, ja, in einer Woche erwarten wir das Angebot und das andere geht jetzt nicht. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann tut es mir leid, dann bieten wir nicht an. Hat wehgetan, nur... Es gab zwei Vermutungen. Das eine war eben schon entschieden, Katharina, weil wenn man einen hat, schon das. Und das zweite ist, dass das ist so eine große Versicherung und die haben auch eine Trainingsabteilung, dass sie nur umsonst irgendwo Ideen reinholen wollten.
Ah, genau. Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Ja.
Also ein Reisebüro, ja, ja. Was machen die heutzutage? ein gutes Reisebüro, das auch Geld verdient. Und die sagen, wir machen gerne ein Angebot, 300 Franken, Euro und so weiter verlangen wir dafür. Wenn sie es dann bei uns buchen, dann wird das dort natürlich abgezogen. Aber genau aus diesem Grund, sonst erarbeiten sie das und die Leute kaufen es dann übers Internet.
Wenn du sagst, Daniel, dass eigentlich nur 5% von diesen RFPs dann zum Erfolgsabschluss kommen könnte. Lassen wir mal diese ganzen öffentlich-rechtliche Ausschreibungen beiseite. Gibt es überhaupt einen Grund, irgendwann mal ja zu sagen? Um überhaupt mit so einem RFP mitzumachen, wenn man selber nicht schon am Anfang dabei ist?
Ja, absolut. Wenn dieses RFP reinkommt und ich kontaktiere die Personen und habe dort Fragen, die ich stelle, und ich merke, jawohl, die wollen mir antworten, dann, Patrick, hat man sogar eine große Chance, also viel größer als diese 5%, dort doch irgendwo einen Fuß reinzubekommen. Denn was geschieht auch meistens mit bestehenden Lieferanten? Da kommt eine neue Anfrage. Wir sind heute doch alle überlastet mit Arbeit. Wir haben zu wenig Ressourcen etc. Also ich als bestehender Lieferant kriege irgendwo auch diese Anfrage. Ja, ja. Und dann wird es mehr so eben Copy-Paste beantwortet. Und jetzt kommt der Daniel Schwarzbach oder irgendjemand anderer und klärt das detailliert ab, dann heißt, wow, die machen das ganz gut. Der Patrick hat mich da irgendwo Löcher in den Bauch gefragt, Sachen, die ich mir selbst auch noch abklären müssen. Aber ich glaube, der versteht sein Geschäft. Und dann sagen, okay, die anderen, die bestehenden Lieferanten, Katharina, oder die normalerweise 80% holt man ja eben diesen Auftrag. Dann sagt, hey, die haben sich zu sicher gefühlt. Ich denke, wir versuchen es mal mit dem Patrick. Und so habe ich den Fuß. Oder wenn ich es halt dann nicht gewinne, dann habe ich einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann, das Ganze, der Kreis schließt sich ja dann wieder, dieser Sales Cycle dort. Dann habe ich vielleicht nächstes Mal eine bessere Ausgangslage für das nächste Angebot. Also so war es bei der Versicherung. Also wir haben das begründet, weshalb nicht, also nicht emotional, sondern sachlich, weil wir nicht so vorgehen konnten, wie wir es auch schulen dort und selbst leben. Und 6 Wochen später kam vom gleichen Einkäufer wieder eine Anfrage für eine andere Abteilung. Und sie melden sich noch bei uns. Da sagt er, jawohl. Weil wir fanden das gut, wie sie es gemacht haben.
Ja. Ich würde dazu gerne noch was sagen, beziehungsweise dich auch gerne was fragen, Daniel. Und zwar ist so meine Erfahrung, sagte ich ja schon, so als Dienstleister bist du drin, bleibst du drin, sofern du einen guten Job machst. Ne? Ein bisschen brenzlig wird es ja immer, wenn Geschäftsführerwechsel ist. So. Würdest du das dann auch so sehen, dass wenn ein Geschäftsführerwechsel ist, dass die 5% dann deutlich nochmal nach oben schießen bei solchen Geschichten?
Ja.
Also sind das so Signale, wo du auch hinguckst und sagst so, gibt es da jemand Neues oder?
Darum beobachte ich unsere Kunden immer ganz genau und versuche irgendwann das Gras wachsen zu hören und schaue dort dann auch immer gleich mal an, wo war der vorher, wer hat die trainiert und so weiter, welche Methoden. Also es kann eine Gefahr sein, absolut, es kann. Kann aber auch eine Chance sein, in andere Bereiche auch noch vorzustoßen, je nachdem. Aber es erhöht schon die Abschlusswahrscheinlichkeit, respektive das Risiko wird größer. Absolut. Denn ich sage, gerade im Trainingsbereich muss ich dir nicht sagen, Menschen mit Menschen ist ein
total.
Ja.
Total. Und auch wenn ich hab das auch schon mal gehabt, ich habe einen sehr, sehr langen Kunden gehabt, den ich betreut habe, irgendwas zwischen 6 und 8 Jahre, ich weiß gar nicht mehr, war wirklich, wirklich sehr, sehr lange. Und der hat das Unternehmen verlassen, hat seine 2 Jahre Sperre natürlich gehalten und hat sich danach sofort gemeldet und mitgenommen. Klar.
Ist so.
Ja.
Ja.
Naja. Das ist einfach, das ist egal, wo manche Menschen hingehen. Ne? Also wenn guter Kontakt einfach dasteht, und das sehe ich auch nicht nur bei Dienstleistern, das sehe ich auch bei anderen, bei ganz banalen Geschichten wie Lieferanten oder ähnliches. Ne? Also wenn da einfach ein guter Kontakt ist, dann werden die auch gerne mitgenommen. Ne?
Also letztes Jahr hatte ich jemand, der war vor 15 Jahren bei uns in den Trainings, und der ist jetzt Vertriebsleiter. Der hat sich gemeldet und sagte, machst du das immer noch dort und so weiter. Ach, ja. Also so falsch war es nicht anscheinend, was wir schon dazu mal machen.
Ja, ja. Sehr schön. Du hast ein schönes, einen schönen Aufbau. Ich hab dein Kapitel gelesen, was du für uns geschrieben hast. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, 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 sehr gut. Und du hast eine Struktur für ein Angebot entwickelt. Ich fände es toll, wenn du dazu ein bisschen was erzählst, weil ich finde, es ist so wertvoll, was du da geschrieben hast. Also ich glaube, das könnte für jeden Zuhörer hier total interessant sein.
Ich denke, was sehr wichtig ist bei der Struktur, ich habe das mal vielleicht so bezeichnet.
Du warst vorbereitet?
Weg vom Mii-Monster. Was meine ich damit? Das Mii-Monster.
Ja.
Viele Angebote sind in einem anderen englischen Ausdruck sind die internally focused. Man spricht über sich und wie groß das wir sind, wie gut das wir sind, wo wir überall Offices haben, ist super gut für KMUs, oder? Die sagen, ja, das in New York müssen wir dann auch noch mitfinanzieren und so weiter. Also weg vom Mii-Monster. Und wenn ich dort so anschaue, ich denke, die Struktur des Angebotes ist so ein Management-Summary zu haben. Eine Seite, ich nenne das auch ein One-Pager, dort so ein Management-Summary, das nicht mehr als eine Seite sein sollte. Und das muss alle wesentlichen Aspekte, ist auch im Skript dort drin, was das alles beinhalten soll. Und dann sollte man dort vor allem nochmals die Ausgangslage und die Ziele beschreiben, was wir verstanden haben. Wobei, nicht das erste Mal. Ich sage, wenn ich die ersten Gespräche geführt habe, sollte ich das natürlich schon abklären. Nur das nochmals beschreiben, weil in der Zwischenzeit kommen vielleicht neue Leute dazu, irgendwo Managementwechsel und so weiter. Auch bei einer Präsentation, wenn neue Leute dabei sind, das nochmals aufrissen. Ist das alles oder hat sich was verändert? Und wenn ich das habe, Ausgangslage und Ziele, eine klare Lösungsbeschreibung. Und zwar dann entweder gleich dort drin oder nachfolgend, welchen Nutzen bringt die definierte Lösung für den Kunden, das wieder zurückgreifen aus die verstandenen Ausgangslage und Ziele. Und wenn ich über Nutzen spreche, dann spreche ich nicht über Vorteile, sondern im Englischen heißt so schön Value Proposition. Und Value hat so Geschmack, ne? Typisch Schweizer, ne? Ist immer Geld. Ne? Aber es muss doch einen Mehrwert haben. Und das Ganze eben nicht als Vorteil. Ja, wir haben irgendwo so und so viele Leute in diesem Themenbereich, die sie unterstützen können. Ja. Wenn ich sage 50 und am Nachmittag kommt der Wettbewerb und sagt 60, was ist besser? Sondern was bedeutet denn das für den Kunden, reflektierend auf die Ausgangslage und Ziele, die ich mit ihm besprochen habe? Was bedeutet das für den Kunden? Dort. Und dann natürlich auch ein Terminplan dort, auch vielleicht, wenn ich mit verschiedenen Leuten das mache, oder das anbiete und so weiter. Auch die Profile, wer unterstützt mich da, weshalb dort dann auch. Und vielleicht gibt es sogar irgendwo Risikoanalysen, Referenzen. Und was auch kommt, das ist vor allem im Investitionsgüterbereich eine Investition zur Nutzenberechnung dort auch mal aufzustellen. Denn heutzutage sitzt natürlich irgendwo der Geldbeutel im Moment nicht mehr so locker dort. Und ich denke, wenn der Break-Even-Point oder Return on Investment zu weit nach hinten verschoben wird, dann werden Leute schon eher stutzig. Nehmen wir jetzt typisches Beispiel in Deutschland, Wärmepumpen. Ja, die waren früher Return on Investment 7-8 Jahre. Heutzutage liegen die wegen gestiegener Strompreise weit nach hinten, wird sich auch wieder verändern dort. Aber ja, das ist nicht überall machbar. Aber ich mag mich eine Wärmepumpe vor 16 Jahren installiert haben. Dann haben wir uns ein Angebot auch noch eingeholt, irgendwo die Fenster zu sanieren. Nur, ich habe das ausgerechnet, die Fensterinvestition quasi im Vergleich zur Energieeinsparung, das ist 35 Jahre gewesen. Dann sage ich, nee, das ist zu lange. Also irgendwo diese, nicht immer möglich dort. Und ein Wettbewerbsvergleich, wenn es schlecht machen dort, nein, aber was sind unsere Stärke, wo liegen unsere, der Nutzen, wenn man mit uns zusammenarbeitet? Also das so als Struktur, aber wichtig, nicht nur über sich zu berichten, denn wenn ich über den ganzen Verkaufsprozess mit dem Interessenten oder dem Kunden in Kontakt war, dann sollte er eigentlich schon wissen, was wir machen. Und das kann auch in den Anhang gehen. Wichtiger ist, dass er merkt.
Sehr schön. Fand ich wirklich eine sehr, sehr gute Struktur. Also ich habe das gelesen, das war richtig, mich richtig sehr, sehr gefreut.
Daniel, ich möchte eine Brücke machen zwischen erst diese personalisierte Angebote, dann den Konsensusphase, bis hin zu eigentlich das ganze Brand Awareness aufzubauen, eigentlich die ganze Marketingmaßnahme, die ein Unternehmen macht. Weil letztendlich, du hast angefangen mit, was braucht er? Und heutzutage ist es nicht nur eine Person im Buying Center, sondern es sind mehrere Entscheidungsträger. Und wenn man so für mehrere Leute innerhalb von Unternehmen dann diese personalisierte Angebote erstellt, ja, dann muss man eigentlich ein sehr gutes Verständnis haben von was sind so die Bedürfnisse, Pains von unseren ICP. Also unsere Ideal Customer Profile. Und das sind eigentlich doch die ideale Informationen, die Marketing benutzen könnte. Und daar schaue ich dann Richtung Pascal, die eigentlich so zurückgeführt werden sollte. Und das würde mich jetzt interessieren, so aus deiner Sicht, Daniel, und aus deiner Sicht, Pascal, gibt es so irgendwie eine Art Verlinkung zwischen den beiden? Weil das könnte doch eigentlich so zu einem Daueroptimierungsprozess führen.
Ich weiß nicht, Pascal, willst du zuerst antworten? Ich habe.
Wenn du noch ein bisschen nachdenken möchtest, kann ich
das siehst, weil sehr wahrscheinlich aus dem Marketing. Ja, das könnten wir machen. Ich habe da meine eigene Meinung, aber ich sage jetzt nicht welche.
Noch? Also ich glaube, das sind mehrere Fragen verkleidet in einer. Also die erste ganz offensichtliche Frage, finde ich, ist: Bekomme ich denn den RFP überhaupt? Also werde ich denn überhaupt gefragt? Und das hat ja schon mal was mit Awareness zu tun. Also bin ich denn diesem Kunden überhaupt bekannt als jemand, der ein Angebot in dieser Art abgeben kann? Das ist der erste Schritt von Bekanntheit oder Longlist, Shortlist, Relevant Set, wie auch immer man das nennt. Also ist jemand, der einen Dienstleister gesucht hat und in der Ebene über mich gestolpert. Wenn das nicht stattfindet, dann ist natürlich, sind alle weiteren Schritte, also da kann ich so gut performen, wie ich will, aber wenn ich nicht gefragt werde, ein Angebot abzugeben oder jetzt nicht ins Gespräch komme mit dem Kunden, dann ist das ja so eine 1-0-Situation in gewisser Weise. Und jetzt der zweite Schritt, und das wäre so die zweite Frage, ist, was Was gibt es an positiven Beeinflussen oder an Marketingbotschaften in so einem Buying Center? Da gibt es natürlich viele, viele Maßnahmen und da verschwimmt dann Marketing und Sales mit Sicherheit sehr, sehr stark miteinander. Also ich habe Leute gesehen, die haben LinkedIn-Kampagnen gemacht, speziell für Juroren von so Preisen, die vergeben wurden. Also die haben praktisch denen Anzeigen geschaltet, nur dieser Zielgruppe, damals ging es noch, um die zu beeinflussen und sagen, die sehe ich ja überall, die müssen total groß sein, weil ich dauernd Werbung von denen sehe. So, und das ist eine andere Form der Beeinflussung, die natürlich jetzt zuerst mal nichts mit dem Sales Pitch oder so zu tun hat, aber einfach nur diese gefühlte Wahrnehmung oder diese gefühlte Aufmerksamkeit kann natürlich zu der Phase beeinflusst werden, ist ja klar. Ich habe einen sehr schönen Spruch übrigens. Ich weiß nicht, Katharina, ob ich dir schon erzählt habe oder geschickt habe. Ich habe einen lustigen Spruch auf TikTok gefunden, was der Unterschied zwischen Marketing und Sales ist. Habe ich den schon erzählt?
Ja, den hast du geschickt.
Ja. Also das ist sozusagen in einer Ehe, ist, wenn die Frau dem Mann sagt, wenn du mir die Louis Vuitton-Tasche nicht kaufst, dann werde ich unglücklich sein. Und Sales ist, wenn sie sagt, wenn du mir die Louis Vuitton-Tasche nicht kaufst, dann wirst du unglücklich sein.
Ja. Patrick, ich denke, es geht hier natürlich auch um die Differenzierung, in welcher Phase wir irgendwo stecken. Ich sage jetzt, wenn wir dort in der Akquisitionsphase sind, ich denke, da kann oder soll Marketing oder kann sehr viel kreieren. Wie du schön beschrieben hast, Pascal, auch irgendwo Aufmerksamkeit wecken und so weiter. Und das über die verschiedensten Medien. Wenn wir jetzt aber hinten in der Angebotslegung sind, dann gerade in jener Phase haben wir oft Trainings, individualisierte Nutzenargumente entwickeln, ja, weil eben die meisten über einfach Vorteile sprechen und nicht über, was es für ihn bedeutet. Und wir machen dort sehr oft die Übung und sagen, komm, ich spiele jetzt mal den Kunden, den du da irgendwo das Angebot schreiben willst, teilweise sogar eben bei der Neukundenakquise. Setz dich mal jetzt auf den Stuhl, wo ich saß und spiel den Kunden und ich erzähle dir das, was ich verstanden habe. Und ich erzähle das und meistens kommt so, das ist aber gar nicht interessant, sage ich ihm genau. Das ist das Meme-Monster. Du hast nur über mich, dich erzählt und sonst nichts und nicht, was es für den Kunden bedeutet. Und da kriege ich oft die Frage, Daniel, aber könnte nicht Marketing uns diese Nutzenargumente schreiben? Da sage ich, ja, können sie. Nur sind sie dann individualisiert. Patrick, du hast vorher auch, habe ich so verstanden, also hast verschiedene Leute dort. Das Buying Center. Und diese Buying Center, du kennst das noch mit diesem Buying Center Post-its, hä? Dort, wie wir das abgedeckt haben. Und je nachdem, die geschäftlichen Ziele, dann auch teilweise die persönlichen Ziele, Entscheidungskriterien und so weiter, die sind doch wieder beim Pascal anders als bei der Katharina, beim Patrick, beim X und Y. Und je nachdem muss ich die doch irgendwo dann zusammenbringen. Und kann das jetzt irgendwo eine Abteilung machen, die den Kunden noch nie gesehen hat? Ich denke, die Antwort kann man sich selbst geben. Also generisch, du kannst das auch wieder irgendwo eingeben. ChatGPT und so weiter, mach das. Nur ist das wirklich, wir wollen Goldmedaille gewinnen. Ist es wirklich so? Also unterstützen, ja. Und ich sage, unterstützen bei dem Zielkundenprofil. Welche Nutzenargumente könnte man da haben, um es mir etwas einfacher zu machen bei der früher genannten Kaltakquise, absolut unterstützt. Aber danach muss das ein Sales können, dass er wirklich Nutzen, individualisierte Nutzenargumente rüberbringt. Und das ist am Schluss nicht so eine Liste. Lieber ein Argument haben, das genau ins Zentrum trifft und sagt, der hat das Thema verstanden, was für mich wichtig ist, und dem vertraue ich. Weil verkauft wird am Schluss zwischen Herz und Magengegend. Zu einem großen Teil.
Katharina, was war für dich eigentlich so die größte Herausforderung, um ein personalisiertes Angebot zu erstellen?
Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, was ist die größte Herausforderung? Also das ist natürlich zeitaufwendig, das muss man mit einplanen. Das ist einfach so. Ich bin davon ausgegangen, ich schreibe schon relativ personalisierte Angebote, habe aber nach dem Kapitel nochmal, was ich von Daniel gelesen habe, nochmal neu gedacht und ich denke, nein, tue ich nicht. Zumindest nicht so, wie man es machen könnte. Also aber es ist sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, das ist eine Herausforderung und das nächste ist tatsächlich das Briefing. Also spricht man wirklich mit der richtigen Person, für die das Angebot auch am Ende sein soll. Also ich kann Angebot für einen Einkauf schreiben, das kann ich alles machen. Ich kann ein Angebot für einen CEO machen, kann ich auch alles machen. Aber die Frage ist natürlich, wer entscheidet am Ende wirklich und wem bringt es was? So. Und da immer in so einem Konstrukt, wo teilweise 4 bis 6 Leute dran beteiligt sind, da wirklich immer alles wirklich auf den Punkt zu kriegen, das finde ich tatsächlich eine Herausforderung, ja.
Ich denke, da sprichst du auch etwas an, wer entscheidet oder genehmigt das am Schluss. Mhm. Viele Leute haben Hemmungen, gewisse Fragen zu stellen. Das eine, was wir immer wieder feststellen, ganz früh im Verkaufsprozess, wenn ich weiß, was der Kunde will, zu fragen, wie hoch ist das Investitionsbudget? Wenn es um eine, die Leute haben Angst, das zu fragen. Also ich frage die immer, und zwar beim ersten Gespräch schon, in der Qualifikationsphase. Das Schlimmste, was geschehen kann, ist die Antwort, wir haben keines, dann ist sowieso Ende der Fahnenstange. Und wenn sie sagen, sage ich Ihnen nicht, dann frage ich, weshalb. Und das Zweite ist, wie sieht bei Ihnen der Entscheidungsprozess aus? Wer entscheidet? Mhm. Katharina, wenn du dich entschieden hast, wie läuft es denn ab? Diese Frage zu stellen. Oder wer entscheidet mit dir zusammen, Pascal, Patrick, wenn wir da irgendwo zu dritt am Tisch sitzen? Ja, wir dürfen gar nichts entscheiden. Da müssen wir noch den CFO einschalten und das und das. Ja, dann sag ich, okay, und wie überzeugt ihr den? Und ich will euch da nicht umgehen, sondern mit euch zusammen, weil ihr möchtet ja ein erfolgreiches Projekt haben. Weil da steht dann hier persönliche Ziele, endlich mal ein Projekt zu stemmen, das erfolgreich ist. Ich weiß nicht was.
Naja, und wir haben ja vorhin auch nochmal über den Einkauf gesprochen, wo wir wo auch ganz viele, glaube ich, glauben, das ist so die letzte Station, ne? Und wir müssen das Angebot für den Einkauf machen. Aber das ist gerade im Dienstleistungsbereich überhaupt nicht der Fall. Also da entscheidet nicht wirklich der Einkauf. Also die haben dann noch. Das ist einfach der dich haben will, ne? Also mit dem du da zusammenarbeitest oder der dich damit in das Unternehmen mit reingeholt hat. Also das sind dann am Ende die Entscheider, auch wenn das durch den Einkauf einmal durch muss, ne? Das mag bei Konsumgütern deutlich nochmal anders sein, ja, das ist keine Frage. Da muss man, glaube ich, ein bisschen produktspezifisch gucken. Aber jetzt in unserem Fall ist nicht der Einkauf der Entscheider.
Also es gibt eine Branche, da entscheidet der Einkauf, das ist Automotive. Und dann gibt es noch gewisse Pharmaceutical, aber sonst in den anderen Industrien ist der Einkauf ein Mitglied des Buying Centers. Und das ist meistens irgendwo dort nicht der Genehmiger und Entscheider, die spielen zwar diese Rolle, weil die haben quasi Verkaufstrainings 180 Grad gedreht. Also, ich habe noch nie einen Einkäufer erlebt, der sagte, Daniel, du bist der günstigste von allen. Bitte erhöhe deinen Preis. Das gibt's nicht. Wir sind immer zu teuer. Patrick, früher bei Swisscom, ich weiß es, auch heute noch, da ist man 20-25% teurer wie der Wettbewerb. Ist aber auch Kunden im Durchflussmesserbereich und so weiter. Alter, das sind immer 20-25%. Die lernen Anker setzen. Dann habe ich Angst, wenn ich nur mit 3,25% reinkomme. Aber dann muss ich halt anders agieren. Aber das Budget kommt nicht vom Einkauf. Der Einkauf hat eine Verantwortung über das gesamte Jahr, vom Einkaufsvolumen Geld einzusparen. Aber das müssen Sie nicht bei uns machen. Das sollen Sie beim Wettbewerb machen. Aber ich lasse den nicht außen vor. Aber das wäre vielleicht dann auch wichtig, mit dem Einkauf mal in Kontakt zu treten, vor einer Verhandlung oder nach einer Verhandlung. Das sind Menschen wie wir auch. Außer wir sind in der Verhandlung. Dann müssen sie die andere Rolle spielen.
Ich habe übrigens tatsächlich einmal den Fall gehabt, wo ein Kunde meine Preise erhöht hat. Es war ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, ist wirklich kein Witz. Da bin ich von jemandem angefragt worden, ob ich da eine Schulung durchführen will. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat er zu mir gesagt, Frau Schabel, ich würde gern, dass Sie meinen Vertrieb schulen. Ne? Dann habe ich gedacht, ich habe gar keine Ahnung vom Vertrieb. Ne? Dann hat er gesagt, das ist mir egal. Also ich möchte, dass Sie das machen. Ne? Also es war ein super Förderer, muss ich wirklich sagen. Und ich bin damals war am ersten Tag selbstständig und habe gedacht, so 800 Euro Tagessatz, da bin ich schon, habe ich schon weiche Knie gekriegt. Ne? Und der hat mich dann beiseite genommen und hat gesagt, also Frau Stabel, also mit den, ich würde sie gerne nehmen, aber 800 zahle ich Ihnen nicht. Und da habe ich schon fast geheult und habe gedacht, oh Mann, ich dachte, ich hab's. Und dann hat er gesagt, wenn Sie für 2.500 Euro am Tag kommen, dann würde ich Sie bezahlen. Das war wirklich der erste, der und auch der einzigste jemals, der das jemals gemacht hat. Aber das werde ich nie vergessen. Aber das war auch, muss man sagen, ein Vertriebsleiter, der ein hervorragender Förderer seiner Mitarbeiter war. Mhm. Mhm. Grüße gehen raus, falls er das hört. Also der erste Kunde, der Preis erhöht hat, ja.
Ich habe mir mal die Frage gestellt, man hat ja im Laufe seines Lebens als Teil dieser Wirtschaftsorganisation immer wieder mit Einkaufsabteilungen zu tun. Und ich habe mich mal gefragt, was macht eigentlich für so unterschiedliche Teile des Buying Centers, was macht das zu einem guten Angebot? Also was macht das auch bequem zum Durchwinken? Also wo kann man sich sozusagen zurücklehnen und sagen, wow, da hat jemand mitgedacht und ich muss jetzt nicht noch eine extra Runde gehen, weil der vergessen hat, irgendwie die Datenschutz-Dingsbums irgendwie mit zu unterschreiben oder so. Also was macht es eigentlich bequem und ist das ein Faktor, der das Ganze dann sozusagen positiv beeinflusst?
Ich denke, die Faktoren oder dass die Chance auf Gold erhöht ist wirklich am Anfang genau zu verstehen, was er braucht, nicht was er will. Und dann irgendwo die einzelnen Leute dort wirklich zu befragen, was sie haben und dann das Angebot auf das zuschneiden. Und wenn du dich als irgendwo Einkäufer dort abgeholt fühlst, weil es ist nicht nur Preisdrücken, du möchtest möglichst wenige Angebote drücken, weil auch möglichst wenige Lieferanten, denn sonst musst du die pflegen in deinem ERP-System. Und der Finanzchef möchte ein Return on Investment und der hat uns gesagt, alles was unter 18 Monaten liegt, wird durchgewunken. Und dann haben wir das zusammen mit dem CFO berechnet. Dann vielleicht der Vertriebsleiter sagt, das, das und das möchte ich erreichen. Dann habe ich vielleicht ein Performance Agreement sogar noch angeboten, dass er Sicherheit hat, dass das auch was bringt. Also das ist sehr individuell und dann wird es einfacher durchgewunken. Beim einen geht es flutsch, beim anderen braucht es aber noch etwas mehr. Und das ist das, auch das Interessante. Jeder Fall ist anders und drum wird, sagen wir, in etwas komplexeren Verkaufsprozessen und so weiter, wird das auch in den nächsten, sage ich, Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, nicht irgendwo nur über KI irgendwo abgewickelt. Gibt sicher Branchen und so weiter. Also, das ist möglich. Aber wenn es komplexer wird, lösungsorientiert und so weiter, wenn mehrere Sachen zusammenspielen müssen, dann wird das noch eine gewisse Zeit dauern. Aber individualisiert, das meint genau die individualisierten Angebote.
Wenn du eine Kalkulation machen würdest, Achso, entschuldige.
Nein, bitte, Pascal, machen wir.
Ich habe mal mit so Agenturprozessen zu tun gehabt, wo auch sehr viel so über Ausschreibungen und sowas stattfindet. Und hast du so einen Wert im Kopf, wo du sagst, ich glaube, es macht Sinn, von dem Auftragsvolumen 10% oder wie viel Prozent auch immer in diese Phase zu packen? Also das ist das, das ist mein Investment, das ich da reinpacke in diesen Teilschritt und ab, wenn es jetzt mehr wird, also wenn es jetzt irgendwie über 20-25% hinausgeht, dann muss ich irgendwann Stopp sagen, weil das werde ich nie zurückverdienen.
Ja, ich denke schon, dass ich, also machen immer die Kalkulation. Also auch wie viel bietet man vielleicht irgendwo in der Vorphase mal noch an, wie viel darf mein Verkaufsprozess kosten und so weiter. Diese Berechnung, ja, ich denke, das ist nichts als professionell, weil da bin ich jetzt wieder typisch Schweizer, ich will Geld verdienen, ich will nicht Umsatz machen, ich will Geld verdienen. Ja, weil nur wenn wir Gewinn erwirtschaften, können wir investieren, können wir die Mitarbeitenden bezahlen. Also Geld verdienen ist keine Schande, das will auch unser Kunde. Aber das wirklich zu kalkulieren, du sprichst was Wichtiges an, aber auch dem Kunden zu zeigen. Ja. Also ich mag mich an mein erstes Projekt in Südafrika erinnern. Ich hatte quasi schon den Zuschlag vom Sales Manager und dann sagte ich, halt, gestern Abend beim Bier trinken, hast du mir aber gesagt, du müsstest auch deine Leute mit ins Boot nehmen. Komm, ich interview die mal. Ich komm eine Woche runter nach Südafrika und interview die. 3 Tage lang, dann habe ich ein Konzept gemacht und dann am Freitag präsentiert vor dem Board und so weiter. Und dann hat er gesagt, your costs are too high. Da sage ich, nee, das stimmt nicht. Unsere Kosten sind null. Die Investition in so und so viel Euro oder Schweizer Franken. Ja. Dann sagt er, das ist viel zu hoch, das Investment. Sag ich, wo sollte es liegen? Ja, da und da. Okay, gut, machen wir. Machen wir ein Performance-Modell. Weil wir hatten berechnet, was da rauskommt, wenn sie wirklich mit methodischer Arbeit. Da kam ein schöner Rand, das waren also Millionen von Rand mehr. Und ich auch in der Marge. Und ich dachte, ob ich das mache? Also, ja, wir reduzieren auf 60%. Und ich sagte, jawohl, gut. Und dann kriegst du die restlichen 40%, wenn die Ziele erreicht werden. Sag ich, nee, dann kriege ich nochmals und top 40%. Also Risiko ist drin. Prerequisites drin. Sag, ja, das sei fair. Nach einer Woche sagten wir Trainingsdaten und dann hat er mir, habe ich gefragt, und jetzt mit Investition, sagt er, kein Performance-Modell, das kommt nicht zu teuer, weil ich muss das machen, ich glaube daran, ich zahle dir lieber irgendwo das, was du da uns offeriert hast. Aber genau diese Sachen zu zeigen, ein Commitment zu übernehmen, wir stehen dahinter, dort, gerade wenn man vielleicht auch Preisdiskussionen im Dienstleistungsbereich hat, und Katharina, ich habe verstanden, auch über Jahre ja den Kunden betreut, wie wir es auch machen. Sagen, okay, kann ich da zurückgehen und ich zeige denen das. Ist wie ein Proof of Concept.
Mhm. Daniel, ich kann mich noch sehr gut diesen Sales Races erinnern, die wir damals bei Swisscom durchgeführt haben. Das war immer so lustig. Am Anfang haben wir so die Group Leaders ausgewählt gehabt und dann die Leute gesagt, so wie ein Le Mans Start, okay, sammeln jetzt eure Team zusammen. Und dann ein paar waren sehr aktiv en een paar anderen die sind so einfach gesessen. Bis die dann plötzlich bemerkt haben, oh ja, vielleicht sollte ich mir doch mal ein Team zusammensuchen. Und dann war es schon zu spät. Was mir dann aber auch aufgefallen ist, es gab dann so 4 unterschiedliche Runden. In der ersten Runde, ja, ein paar Teams hadden gut zusammengearbeitet, een paar anderen die haben sich untereinander gestritten. Und dann ist so der Wechselpokal mal zu der ersten Gruppe gegangen. Und dann sind sie plötzlich so aufgewacht. Mhm. Aber so ab dem Punkt, dass sie dann anfangen müssen, mit personalisierten Angeboten zu erstellen, dann hat der Spaß erst recht angefangen. Mhm. Und Das ist jetzt für mich eigentlich so ein Punkt, weil ein personalisiertes Angebot zu erstellen, vor allem wenn man in einem Team zusammenarbeitet, ja, das kann man nicht alleine. Und du hast auch schon erwähnt, wenn man die Informationen nicht früher im Verkaufsprozess schon sich reinholt, ja, dann hat man an dem Punkt schon ein Problem. Kannst du vielleicht daar nog een paar woorden dazu sagen, van wie stelt man eigenlijk sicher, dass man als Team gemeinsam so vorangehen kann, dass man letztendlich wirklich als Unternehmen ein personalisiertes Angebot erstellen kann?
Ja, es ist teilweise wirklich ein schwieriges Thema, Patrick, und zwar, weil wir einfach, jeder ist heutzutage arbeitsüberlastet. Dort. Und es ist schwierig, die richtigen Ressourcen hinzubekommen. Ich kenne es aus gewissen Wirtschaftsprüfungen, Consulting-Unternehmen, und dann einfach die Leute, die im Moment gerade auf der Bank sitzen. Aber das sind nicht unbedingt diejenigen, die dann wirklich den größten Value dort ins Angebot reinbringen. Und das ist eben am Schluss auch wieder Verkaufen. Also das interne Verkaufen, dass ich die Leute dorthin kriege, das ist manchmal schwieriger als den Kunden zu überzeugen. Und dann sind noch die politischen Spiele, ja, wir kennen die, gell? Mhm. Dazu mal dann auch noch der Person, die den Hut auf hat für den Kunden, ob der jetzt der Account Manager ist und so weiter, der hat nicht die Hauptaufgabe, die Hauptarbeit, sondern er soll die Fäden zusammenfassen. Und dass sie dieses Team gehören, weil, wenn man das gewinnt, auch dadurch die Arbeit gesichert sind. Also heute brauche ich eben als Vertriebler, ich bin nicht mehr Alleinkämpfer. Und also man spricht über Team-Selling. Früher war es eben, ich war gut. Heutzutage ist es das Team. Also je komplexer natürlich die Angelegenheit. Aber echt. Eine einfache Aufgabe. Ich sehe das immer wieder. Drum, internes Verkaufen nutzen. Ne? Wenn ich euch drei im Team haben möchte, Patrick, der Nutzen für dich im Team zu sein, ist ein anderer wie für die Katharina, wie für den Pascal. Ne? Und ich muss euch den Duft durch die Nase ziehen. Diesen individuellen Duft. Jawohl, ja. Und dann muss ich danach noch steuern. Vielleicht kommt ihr nicht alle gerade gut aus damit der Nase jetzt. Ne? Also, nur hypothetisch, dann muss ich das auch noch managen. Aber so gewinnt man eben dann als Team das Ganze. Und dann, wenn es gewonnen ist, das ist auch nicht wichtig, dann lade ich euch irgendwo zum Bier oder vielleicht gibt es noch was zu essen, je nachdem, wie groß das der Aufwand ein.
Wow. Ich sehe, wir sind schon fast am Ende. Pascal, hast du noch eine Frage für Daniel?
Ich habe gerade überlegt, ich werde versuchen, mal so in den nächsten zwei Wochen mal meine Angebote nochmal so quer zu lesen, so nach deiner Struktur. Und ich freue mich schon drauf, da mal Feedback zu geben oder Rückfragen zu haben in zwei Wochen, was ich so festgestellt habe. Weil ich fand die Struktur auch sehr gut, muss ich sagen. Okay.
Katharina?
Ja. Ich habe gar keine Fragen für den Moment, lieber Daniel, aber möchte dir gerne noch was sagen. Also erstmal, ich war schon begeistert von deinem Kapitel, dich persönlich zu treffen. Das war mir wirklich auch eine wirkliche Freude. Ich hoffe, wir wiederholen das, nicht nur in zwei Wochen, sondern auch ansonsten ist es ein absoluter Mehrgewinn von deiner Erfahrung. Und auch deiner Motivation und deinem Esprit, den du versprühst, da zu profitieren. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank erstmal von mir. Sehr, sehr viel Erfahrung, sehr, sehr viel Praxiswert. Das fand ich sensationell gut.
Schönen Dank.
Ja, Daniel, ich weiß, du hast sicherlich nicht nur zwei Posts vorbereitet, wenn ich dich gut kenne, mittlerweile.
Hätte doch noch eins.
Ja. Zum Glück sehen wir uns in zwei Wochen wieder, wo wir dann mit der Q&A weitermachen, wo unsere Zuschauer dir dann auch Fragen stellen könnt bis dahin. Und dann haben wir sicherlich noch ein bisschen Zeit, um auch durch deine restlichen Post-its zu gehen, weil bei jedem Post-it geht es wieder eine interessante Geschichte.
Ja.
Ja.
Vielen, also, vielen Dank.
Danke euch für die guten Fragen. Und vielleicht, Erfolg oder Gold hat drei Buchstaben. T-U-N ist einfach. Ja.
Also, Daniel, es war wieder ein Vergnügen und eine Ehre. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns alle, dich in 2 Wochen wieder zu sehen. Und liebe Zuschauer, herzlichen Dank und bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.